Okay. Vielleicht nochmal hier so ein Aspekt. Hier wird auch nochmal diese Anzahl der Kulturpflanzen in der Neuzeit gezeigt, dass es eben einen Rückgang gab. Und eine Ursache hierfür, für diesen sogenannten Verlust der biologischen Vielfalt, lag in der Intensivierung des Anbaus in der landwirtschaftlichen Produktion, also durch Monokulturen. Hier ist mal so ein Kartoffelacker dargestellt. Also das heißt, wenn man jetzt auf die Landwirtschaft im 20. Jahrhundert schaut, so dominierten eben wenige Kulturarten. Einmal, dass es beim Getreide auf Weizen, Gersten und Mais sich beschränkte. Also jeder, der heute mal durch die rheinische Tiefebene hier oder von Basel nach Straßburg fährt, wird sehen, wie wenig Kulturen sich das da reduziert. Da ist Weizen und Mais sicherlich total dominant. Hafer und Roggen werden eben nur noch regional angebaut. Roggen auch mehr so in nördlichen Regionen. Und auch im Gemüseanbau, also im erwerbsmäßigen Gemüseanbau, ist die Tendenz eher, sich auf wenige Sorten zu konzentrieren. Wichtiger Aspekt dabei ist eben der Einsatz von Hybridsorten. Die werde ich im nächsten gleich nochmal weiter erläutern. Aber das ist ein Prozess, der in der Folge dann eben zu einem Verlust der Sortenvielfalt geführt hat. Ja, Hybridsaatgut. Also Hybridzüchtung ist, sagen wir mal biologisch gesprochen, ist es einfach so, man bringt zwei Linien in die Sterilität und kreuzt die dann, um dann einen Effekt hervorzubringen, der eben eine ganz hohe Ertragssteigerung hat. Man nennt das so Heterosis-Effekt. Aber das Entscheidende ist, diese Hybridzüchtung führt eben zu Sorten, die einmal angebaut werden können, also nicht so wie das andere Saatgut, was immer wieder angebaut werden kann, wo Leute, Bauern eben sogenannte Hofsorten führen, die sie über 30 Jahre anbauen. So ist es bei Hybriden so, dass der Nachbau einfach eingeschränkt ist, weil es dann nicht mehr diese Ertragssteigerungen hat, sondern eher zu Kümmerwuchs führt. Wichtig ist einfach zu wissen, dass diese Hybridsorten sehr einheitlich sind, also so von auch der Bearbeitung daher Vorteile bringen, weil sie zur gleichen Zeit immer wieder dann Etappen erreichen, wo sie bearbeitet werden oder wo sie geerntet werden können. Und eben der deutlich höhere Ertrag. Das hat dazu geführt, dass zumindest im Gemüsesektor so bis zu 90% heute Hybridsorten angebaut werden. Und das auch nicht nur im konventionellen, sondern durchaus auch im biologischen Landbau.
Ich habe mal kurz eine Frage, also wenn ich es richtig verstanden habe, diese Tatsache, dass die Hybridsaatgut einmal eigentlich sinnvoll eingesetzt werden kann,
genau,
ist sozusagen biologisch-genetisches Moment und nicht von den großen Industriekonzernen so gebaut, weil das natürlich das Geschäftsmodell verbessert.
Ja, da kann sie genau, sag ich mal, sagen, das kann auch der Motiv gewesen sein, genau in die Richtung züchterisch zu arbeiten, weil dadurch ist natürlich eine Abhängigkeit entstanden. Also das ist sozusagen eine eingebaute Lizenzgebühr, weil dieses Saatgut immer wieder nachgekauft werden muss.
Und das ist so. Also geschichtlich kann man das ganz klar zeigen. Henry Wallace war das in Amerika, der 1923 den ersten Hybridmais am Markt hatte. Der hat vorher Überlegungen gemacht, der hat bei der Rockefeller Foundation eine Arbeit eingereicht und hat die auch gefördert bekommen, wo der versucht hat, nicht nachbaufähiges Getreide, Mais herzustellen. Am Anfang hat er das über Konstellationssaaten versucht, das hat nicht geklappt. Und dann hat er eben durch diesen Heterosis-Effekt die Chance gesehen, dass er quasi künstliche Pflanzen schaffen kann, die einen höheren Ertrag bringen. Und damit hat er seine Firma aufgebaut, die nannte er Hybrid Company und später Pioneer Hybrid Company. Das ist der größte Konzern, der, ich glaube, 65 war er soweit, dass er Marktführer war, ist der größte Saatgutkonzern der Welt geworden. Das heißt, da war vorher die Idee da, wie kann ich den Bauern das Saatgut aus der Hand nehmen.
Okay, wir gehen nachher, machen ja noch eine Diskussionsrunde, da können wir ja da auch noch mal gerne auf Fragen eingehen. Also ein wichtiger Effekt ist wirklich, dass es eben sich hier auch ökonomisch günstiger darstellt, mit Hybrid-Saatgut zu handeln. Ja, was der Gegensatz ist eben diese sogenannten samenfesten Sorten. Also das sind die Sorten, die der Bauer jedes Jahr anbauen kann, die Ernte sozusagen einen Teil nutzt, um das als Saatgut zu gewinnen, das er dann wieder aussehen kann. Und da beim samenfesten Kulturpflanzen haben eben die Eigenschaft, eben dieses Jahr für Jahr nachgebaut und dass sie eben sich auch weiterentwickeln. Also dieses Weiterentwickeln heißt, dass sie eben sich auch an Standortveränderungen anpassen, wie jetzige Klimaveränderungen und so weiter. Dieses Potenzial besitzen diese samenfesten Sorten, während eben Hybridsorten, die sind sozusagen aus diesem Evolutionsstrom herausgenommen und haben damit aber auch ihre Entwicklungsfähigkeit verloren. Also sie sind einfach vom Menschen sozusagen ganz bewusst in diese Richtung getrimmt, dass sie eben hohen Ertrag und Gleichförmigkeit besitzen, aber nicht mehr, also da entscheidet wirklich ausschließlich das Interesse des Menschen, in welche Richtung will ich dieses Saatgut bringen, während bei diesem samenfesten Saatgut einfach immer auch noch dieses Zusammenspiel zwischen Standort und dem Anbauform stattfindet. Also dass da einfach eine viel höhere Potenzial drin schließt. Und aufgrund dieser hohen Verbreitung ist eben auch diese des Hybridsorten ist eben, sag ich mal, auch die Sortenvielfalt so zurückgegangen. Das wird hier der Verlust der biologischen Vielfalt ist, sag ich mal, auch mittlerweile als hat die derartig zugenommen. Also hier unten werden Zahlen genannt, dass in den letzten Jahren, 100 Jahren ungefähr 75% bei den Landsorten verloren gegangen sind. Dass diese 75%, die liegen aber bei unterschiedlichen Kulturen deutlich höher. Also es ist nur hier so ein Durchschnittswert. Der gesamte Prozess wird eben als Generosion, als wirklich dieser Verlust der Vielfalt bezeichnet. Und da haben gerade diese Hybridsorten mit ihren, die auch als Hochleistungssorten bezeichnet werden, einen wesentlichen Anteil dran. Weil eben die alten Landsorten dann nicht mehr angebaut wurden. Ja, ich habe hier einfach nur noch so eine Grafik als Übersicht. Wenn man eben heute die wichtigsten Kulturpflanzen anschaut, die für die Welternährung von Bedeutung sind, so sind es vielleicht 10, die hier genannt werden. Dabei spielen Weizen, Mais und Reis die dominierende Bedeutung, während so etwas wie Kartoffeln, die bei uns vielleicht noch eine größere Bedeutung haben, hier nur nicht mehr wesentlich hervorheben. Aber man muss immer wieder sehen, es gibt, das ist, sag ich mal, die Welternährung, das ist wirklich so global geschaut und auf dem, wenn man dann aber in Regionen guckt, ist diese Vielfalt durchaus auch größer. Also das war nur mal so als Übersicht gedacht. Versucht den Wert dieser biologischen Vielfalt bei den Kulturpflanzen also den Wert zu ermessen, ist natürlich schwierig. Es hat vielleicht einfach auch einen politischen Wert. Es gibt jetzt diese UNO-Umweltkonvention, die war schon 1992. Und da wurde eben festgelegt, dass Biodiversität grundlegend für das Wohlergehen und die Lebensqualität von Menschen ist. Also da hat man diese Wertigkeit schon erkannt und auch eben hervorgehoben, dass die Agrobiodiversität wichtig ist für die Ernährungssicherheit. Und insgesamt habe ich einfach mal so ganz allgemein gesagt, ist das sicherlich ein Kulturschatz von unabsehbarem Wert, der auch von manchen schon wirklich monetär beziffert wurde und da liegen so, weiß ich, in Milliardenbeträgen, aber das finde ich sehr spekulativ, darauf einzugehen. Jetzt wird es ein bisschen konkreter, wie diese Erhaltung der biologischen Vielfalt möglich ist. Da gibt es eben zwei ganz wesentliche Formen. Das eine ist diese sogenannte Ex-situ-Erhaltung, die in den Genbanken stattfindet. Also in Deutschland gibt es den Gartersleben, das ist so in der Nähe vom Harz, eine Genbank, die auch schon zu DDR-Zeiten existierte. Und dort wird eben das Saatgut erhalten. Es wird dann eben alle paar Jahre ausgesät wieder und geerntet. Aber es findet eben nicht, und das ist dann der zweite Aspekt der Erhaltung, diese In-situ-Erhaltung. Dort werden sie in einem natürlichen Lebensraum angebaut. Und das ist sozusagen, das eine ist mehr so statisch, während dieses In-situ oder diese Besonderfahrt On-Farm-Erhalt, der eben auf den Ackern stattfindet, da ist so ein dynamischer Aspekt drin. Hier ist so ein Einblick in den Samengarten in Eichstätten, um zu zeigen, wie ein so On-Farm-Erhalt aussehen kann. Hier werden also jedes Jahr Kulturpflanzen, viele verschiedene Sorten angebaut und geerntet. Und da, sag ich mal, wird ja sicherlich Herr Glades nachher noch vermehrt zu sagen. Was ich zum Abschluss noch kurz einfügen möchte, ist einfach hier diese Organisation Pro Specie Rara Deutschland. Diese Organisation ist 2011 gegründet worden und Pro Specie Rara ist eine Stiftung, die ursprünglich in der Schweiz gegründet wurde, dort seit 30 Jahren, seit 1982 aktiv ist und die sich um den Erhalt von gefährdeten Kulturpflanzen und auch Nutztierrassen kümmert. Und eben gemeinsam wurde 2011 mit der Stiftung Kaiserstühler Garten, die in Eichstätten ansässig ist, diese Pro Specie Rara Deutschland Organisation gegründet. Auch hier ist das gleiche Ziel wieder, die Erhaltung und Förderung der genetischen und kulturhistorischen Vielfalt eben bei Pflanzen und Tieren. Man muss sich das vorstellen, also seit 30 Jahren gibt es diese Organisation, die hat jetzt 20 Mitarbeiter. Seit letztem Jahr ist sie in Basel ansässig. Also das ist schon, sage ich mal, eine Organisation, die recht erfolgreich sich für dieses Thema eingesetzt hat. Also die einerseits geht es da um die Vermittlung von Wissen über die einzelnen Sorten und Rassen. Es geht aber auch um den Zugang zu Saatgut und Zuchttieren für jedermann, den auch zu ermöglichen. Und es ist so, dass Pro Specie Rara so ein sogenanntes Sortenbetreuernetzwerk aufgebaut hat, also dass die einzelne Personen oder Initiativen die Erhaltungsarbeit vor Ort leisten und dann immer wieder ihre Sorten weitergeben, die dann aufgenommen werden in das Sortiment von Pro Specie Rara, die in Basel ansässig sind und die auch eben Datenbanken verwalten und dort diese Sorten und die Daten zu diesen Sorten, also kulturhistorische Aspekte, mit aufnehmen. Was dort auch von Pro Specia immer angeboten wird, sind Schulungen zum Samenbau. So etwas Ähnliches findet ja heute hier noch statt und wird auch im August und im September dann in Eichstätten stattfinden. So zum Umfang, ungefähr sind es die Sortensammlung selber hat 1000 Garten- und Ackerpflanzen, ungefähr 100 Kartoffelsorten, 1800 Obstsorten, Beeren, Rebsorten und auch Zierpflanzen. Und eben hier hat die On-Farm-Methode eben ganz wesentlich, steht im Zentrum der Erhaltung. Wichtig ist, also Pro Specie Rara ist nicht nur eine Institution, die diese Erhaltung im Mittelpunkt setzt, durch eben Anbau, durch immer wieder, sag ich mal, um diese Sorten zu produzieren, sondern es geht auch darum, sie in die Vermarktung und Nutzung zu führen und hat eben ein Gütesiegel herausgegeben, um diese Qualität des Saatguts zu sichern. Und es wird eben auch Pflanzgut, auch Sorten, aber eben auch Produkte mit einem Pro Specie Rara Label ausgezeichnet, das eben gewisse Garantie gibt. Und wesentlich ist eben die Vermarktung von diesen Produkten auch damit zu fördern. Ups, ich glaube, das war dann das Ende. Ja, genau. Okay, herzlichen Dank.